The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 18. März. Diese Woche lautet bei uns das Motto Pay what you want. Zahlen Sie also, was Sie wollen, um Pioneer zu werden und um den unabhängigen, werbefreien Journalismus von The Pioneer zu unterstützen. Mit vollem Zugang zu allen Newslettern von mir und den Kollegen aus dem Hauptstadtteam, vom achten Tag mit der Cover-Story am Wochenende und den vielen Podcast-Formaten mit Aleph Doğan, mit Chelsea Speaker, mit Juli C., Feld, Haukap, Sigmar Gabriel, kurz und gut, Sie entscheiden, was das Ihnen wert ist. Das ist neu in Deutschland, würde ich sagen. Nicht eat what you want, sondern pay what you want. Klingt ähnlich, nicht ganz dasselbe. Alle Infos finden Sie unter dem Link in den Shownotes für diesen Podcast. Ich freue mich auf Sie. Den großen Auftritt in der politischen Manege hat in diesen Tagen mal wieder der Schuldenakrobat. Der Schuldenakrobat ist eine Wortschöpfung des Philosophen Peter Sloterdijk. Er schreibt, Zitat, die heutige Wertkrise ist das Werk grauer Bürokraten, die meinen, man könnte dem Verlust an Vertrauen mit der Emission von Scheingeld abhelfen. Zitat Ende. Was er da beschrieben hat, wird jetzt durch zwei Studien mit kühlen Zahlen bestätigt. Die Grundessenz: mit dem Geld aus dem berühmten 500 Milliarden Sondervermögen wurde bislang alles Mögliche gemacht, nur nicht das, was versprochen war. Es wurde nicht investiert, es wurde kaum investiert, es wurde vor allen Dingen zweckentfremdet. Zur Erinnerung, das Sondervermögen wird finanziert über neue Schulden und zwar zu 100%. Der Kreditrahmen 500 Milliarden Euro. Die dürfen im Zeitraum von jetzt bis in 12 Jahren genutzt werden. Die Bedingung, um diese Schulden aufnehmen zu dürfen, die hatte sich der Bundestag überlegt. Die Bedingung, es müssen zusätzliche Investitionen in Infrastruktur, in den Klimaschutz sein. Also zum Beispiel auch, um kaputte Brücken zu reparieren. Aber die Studien belegen, das Gegenteil ist passiert. Die eine Studie ist vom Institut der Wirtschaft in Köln und die andere vom IFO-Institut in München. Dessen Präsident, Professor Clemens Buest, hatte hier schon neulich im Interview gesagt, warum er vor rund einem Jahr zwar mit anderen Ökonomen die Schulden der Regierung, diese zusätzlichen Schulden, freigezeichnet hat für die Merz-Regierung, aber trotzdem gegen ein Infrastruktursondervermögen war. Er hatte da so eine Vorahnung.
Ich gehörte nicht zu denjenigen, die unbedingt wollten, dass dieser Infrastrukturfonds kommt. Warum nicht? Haben wir damals in unserem Papier auch geschrieben, weil klar war, dass die Gefahr besteht, dass das Geld eben nicht in Infrastruktur fließt, sondern zweckentfremdet wird, für was anderes verwendet wird.
Und das ist passiert.
Ja, und das jedenfalls bislang ist das in erheblichem Umfang passiert.
Das Stichwort der neuen Studien lautet Zweckentfremdungsquote. Diese Zweckentfremdungsquote liegt je nach Studie bei 86% oder auch bei 95%. Sie beschreibt den Umfang der Finanzakrobatik, die man jetzt als neue Normalität oder aber auch als himmelschreienden Skandal bezeichnen kann. Gegenüber The Pioneer sagt die Studienautorin Emily Höslinger vom IFO-Institut, hier von meiner Kollegin Nina Hecklau nachgesprochen.
Wir sind bei dem Ergebnis aus allen Wolken gefallen und haben noch dreimal nachgerechnet.
In Zahlen. Der Bund nahm im vergangenen Jahr 24 Milliarden Euro Schulden über dieses Sondervermögen auf. Aber die Investitionen des Staates, des Bundes, stiegen im Vergleich zum Vorjahr nur um 1,3 Milliarden. Also Homöopathie nennt man das eigentlich. Die Lücke von schlappen 23 Milliarden, also den Großteil des Kreditvolumens, gab die Regierung zwar auch aus, aber nicht für Investitionen, sondern für Konsumtives, für Beamtengelder, für Faxpapier, für Bürgergeld, für das, was halt im Haushalt so an sozialstaatlichen Ausgaben oder an Personalausgaben ohnehin geplant war. Die Studienautorin sagt:
Die Regierung hat einzelne Posten vom Kernhaushalt in das kreditfinanzierte Sondervermögen verlegt. Wir sprechen da von einem klassischen Verschiebebahnhof.
Fazit: Allmählich wird der wahre Preis für das Zustandekommen der CDU-CSU-SPD-Koalition sichtbar. Er ist hoch und für den CDU-Kanzler zu hoch. Denn die Zweckentfremdung von Geld bedeutet in seinem Fall eben auch die Entfremdung vom Wählerwillen. Friedrich Merz ist sich selbst ein Fremder geworden. Außerdem in diesem Podcast heute Morgen, ich spreche mit Lisa Paus. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und ist die amtierende Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Und sie erklärt uns gleich ihren Blick auf das Sondervermögen und dessen Zweckentfremdung.
Was sie de facto gemacht hat für 25 ist, finanzieren der Wahlgeschenke für die CSU.
Der Philosoph Julian Niederrümelin erklärt uns, welche Gedanken von Jürgen Habermas bleiben werden. Und Anne Schwedt in New York weiß ganz genau, was auf der großen NVIDIA-KI-Konferenz wirklich passiert ist. Die Grünen mussten im vergangenen September eine doch ziemlich bittere Pille schlucken. Sie waren gemeinsam mit der SPD zu Ampelzeiten dafür, die Schuldenbremse aufzugeben, aber ihnen fehlte die dafür nötige Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Der damalige Oppositionsführer, Friedrich Merz, sein Name, fand das nämlich gar nicht so gut.
Sie haben dann im nächsten Satz den Vorschlag unterbreitet, dieses Sondervermögen, also in Wahrheit 100 Milliarden Euro neue Schulden, an der Schuldengrenze des Grundgesetzes vorbei, eben in die Verfassung, in das Grundgesetz aufzunehmen.
Schulden machen, Geld einfach verschieben. Wie bitte, das sei ja Zweckentfremdung.
60 Milliarden davon transferieren Sie zweckentfremdet in einen Fonds, den Sie jetzt Klima- und Transformationsfonds nennen, also ein klassischer Nebenhaushalt.
Kaum war der Mann dann Kanzler, änderte sich seine Haltung, auch die zu den Schulden. Die Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse konnte jetzt gar nicht schnell genug gehen. Sie kam und sie kam zustande, angeführt von einer innerlich zerrissenen Union, aber nur mit Hilfe der Grünen, die die Sache über die Rache, auf die sie auch Lust gehabt hätten, stellten. Sie gaben Merz, was er ihnen nicht gegeben hatte: das Geld. Jetzt also die große Enttäuschung, und zwar in Form dieser beiden Studien. Das 500 Milliarden Euro Sondervermögen von Schwarz-Rot wird nämlich im großen Stil zweckentfremdet. Wir haben eben darüber schon gesprochen. Und Lisa Paus von den Grünen ist jetzt nicht mehr Familienministerin, sondern Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Sie ist eine studierte Diplom-Volkswirtin, war auch Lehrbeauftragte für Volkswirtschaftslehre. Und deswegen wollen wir doch jetzt mal hören, wie sie auf die Schulden und vor allem auf die Zweckentfremdung schaut. Einen schönen guten Morgen, Lisa Paus.
Wunderschönen guten Morgen.
Als amtierende Vorsitzende des Haushaltsausschusses muss ich Sie fragen, was ist da los mit der Zweckentfremdung, sagt das IFO-Institut, sagt auch das Institut der deutschen Wirtschaft. Zweckentfremdung zwischen 80% und 90% des historischen Schuldenpakets für die Infrastruktur und das Klima. Geht es da mit rechten Dingen zu? Was ist das?
Ja, das ist schockierend, aber das ist jetzt leider auch nicht völlig überraschend. Das ist schon richtig gerechnet. Ich habe mir noch nicht alles in der ganzen Tiefe angeschaut, aber alles, was ich mir kurz anschauen konnte, bestätigt das, was wir auch bereits im vergangenen Jahr gesagt haben. Bei der Beratung des Gesetzes zum Sondervermögen haben bereits alle Experten darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz sehr viele Tricks möglich macht und dass es auch nicht wirklich nachvollziehbar ist, warum im ersten Jahr gleich so viele Investitionen, zusätzliche Investitionen abfließen sollen. Sie wissen, ne, im Grundgesetz hatten wir vereinbart und deswegen hat ja auch meine Fraktion zugestimmt, dass es eine Grundgesetzänderung gibt für ein Sondervermögen, wo es um zusätzliche Investitionen geht und wo es um Investitionen auch insbesondere im Bereich Klimaschutz geht.
Aber jetzt zeigt sich ja, dass hier ein Verschiebebahnhof, sagen die Institute, stattgefunden hat. Die Investitionen haben sich minimal erhöht. Und in Wahrheit wird das Geld zweckentfremdet, sagen Sie, um ja den normalen Haushaltsvollzug, vor allem den Sozialstaat, zu füttern. Und es hat gar kein Investitionsboom stattgefunden. Meine Frage ist, ist das überhaupt rechtmäßig? Das Budgetrecht liegt doch bei Ihnen und bei den Abgeordneten.
Das Budgetrecht liegt im Deutschen Bundestag, das ist völlig richtig. Aber wenn eine Mehrheit einem solchen Gesetz zustimmt, dann hat der Deutsche Bundestag das beschlossen. Wir haben damals schon darauf hingewiesen, dass wir große Fragezeichen haben daran, ob das rechtmäßig ist. Sie wissen, meine Fraktion hat inzwischen auch zwei Gutachten, zwei unterschiedliche Juristen gefragt. Wie schätzen Sie das ein? Sind wir da richtig unterwegs oder irren wir uns? Und es wurde auch von beiden Gutachtern noch einmal bestätigt und eben auch in besagter Anhörung, von der ich gerade schon gesprochen habe, haben die Experten bereits darauf hingewiesen, dass sehr viel verschoben worden ist, dass sehr viel bereits geplante Investitionen aus dem ursprünglichen Haushalt verschoben worden sind in das Sondervermögen und dass es deswegen de facto einen ganz geringen Effekt hat. Und trotzdem hatten die eben umfangreiche Investitionen, in Anführungsstrichen zusätzliche Investitionen vorgesehen. Dass dann dabei rauskommt, es waren 95% nicht zusätzliche Investitionen. Ja, das ist dann nicht wirklich überraschend, sondern das zeigt nochmal eklatant, wie dort mit dem Haushaltsrecht von Seiten dieser Bundesregierung der Koalition umgegangen worden ist. Die Bundesbank und auch vor allen Dingen der Sachverständigenrat hatten dann auch schon für das gesamte Sondervermögen, das kann ja über 12 Jahre ausgegeben werden, auch gesagt, okay, da ist kein Missbrauch von 95%, aber auch der Sachverständigenrat hat ja sich das angeschaut und hat festgestellt, dass weniger als die Hälfte von den 500 Milliarden Euro in tatsächlich zusätzliche Investitionen gehen und hat deswegen dann ja auch schon ausgerechnet, dass statt der möglichen 5% zusätzliches Wachstum, die durch die 500 Milliarden Euro hätten entstehen können, weniger als 2% zusätzliches Wachstum entstehen durch das, was die Bundesregierung da macht. Was sie de facto gemacht hat für 25 ist, finanzieren der Wahlgeschenke für die CSU.
Was heißt hier Verschiebebahnhof, also oder Wahlgeschenke finanzieren? Wie genau funktioniert das? Sie haben mit der damaligen Mehrheit 500 Milliarden Euro zusätzliche Verschuldung freigeschaltet. Und wie ging es dann weiter?
Und dann war die Haushaltsaufstellung von dieser Bundesregierung und dann hatten wir auch ganz normale Haushaltsberatung und dazu gehörte eben dazu ein Gesetz zur Einrichtung des Sondervermögens. So, und dann hat das Bundesfinanzministerium sich jeden einzelnen Haushaltstitel angeschaut, wo eben bisher Investitionen im Kernhaushalt drin waren und hat sehr, sehr viele Titel komplett leergeräumt, im Kernhaushalt auf null gesetzt. Ne? Ein bisheriger
zum Beispiel die Breitbandnetze habe ich gelesen in den Gutachten. Die Breitbandnetze sind komplett weg auf einmal, aber sie werden trotzdem weiter ausgebaut.
Genau, die Breitbandnetze sind weg aus dem Kernhaushalt. Wenn ich die Zahlen auch richtig in Erinnerung habe, dann waren es 1,4 Milliarden im Jahr 2024. Und im Jahr 2025 war dann eben im Kernhaushalt 0 Euro für Breitbandnetzausbau. Sie haben es verschoben in das Sondervermögen und um das sozusagen noch ein bisschen okay aussehen zu lassen, haben sie 200 Millionen draufgetan. Also statt 1,4 sind es jetzt, glaube ich, 1,6. Und das sind jetzt sozusagen genau diese zusätzlichen Investitionen, die eben auch das IFO ausgerechnet hat, eben 95% alt und 5% neu.
Aber was ist mit dem Geld dann passiert? Dadurch sind ja jetzt Mittel, also 1,4 Milliarden Euro, sagen Sie, früher Breitbandnetzausbau im Kernhaushalt, die sind ja jetzt frei geworden. Wo ist dieses Geld jetzt geblieben?
Und dadurch war im Kernhaushalt jetzt eben dann Platz. In der Grundgesetzänderung hatten wir auch vereinbart, dass 10% des Kernhaushaltes weiter Investitionen sein müssen, aber nur im Plan. Das haben sie dann auch wirklich auf knapp an die 10% runtergedrückt. Und damit war aber dann eben Platz im Kernhaushalt für konsumtive Ausgaben. Und das war eben insbesondere das, was die CSU sich gewünscht hat. Zum einen die Mehrwertsteuersenkung in der Gastro. Das sind allein jetzt, das ist ja nicht 25, sondern 26, das hat, glaube ich, angefangen, sind, glaube ich, 3,4 Milliarden Euro allein für 2026. Und natürlich die Mütterrente. Ich gönne es jeder Mutter, aber die Mütterrente leistet nicht einen Cent Beitrag dafür, dass es armen Müttern besser geht, weil es komplett gegengerechnet wird bei den Menschen, die eben in der Grundsicherung sind. Nochmal im Vergleich, insgesamt von den 500 Milliarden Euro Sondervermögen sind ja 100 Milliarden nochmal in den Klima- und Transformationsfonds gegangen. Klingt viel, sind aber 10 Milliarden Euro pro Jahr. So 10 Milliarden Euro zusätzlich für den Klima- und Transformationsfonds. Und gleichzeitig hat aber diese Koalition konsumtive Entlastung beschlossen mit der Gastro, mit der Mütterrente in größerer zweistelliger Milliardenhöhe.
Aber wie geht das weiter? Ist das Ganze jetzt sozusagen ein Trick, der auch juristische Konsequenzen hat? Wie sehen Sie das als Vorsitzender des Haushaltsausschusses? Geht man dagegen juristisch vor oder sagt man da Pech gehabt?
als Haushaltsausschussvorsitzender bin ich natürlich dafür da, dass die Verfahren alle korrekt laufen. Aber wenn eben Mehrheiten sich entscheiden, ne, aus meiner Sicht rechtswidrige, verfassungswidrige Dinge zu beschließen, dann ist das erstmal so. Es gibt verschiedene Wege, um sowas, die Verfassungsgemäßheit oder Nichtgemäßheit festzustellen. Ein normaler Weg wäre die sogenannte Normkontrollklage. Das könnte dann wieder aus dem Bundestag heraus entstehen. Dafür braucht es mindestens mehr als 25% der Mitglieder des Deutschen Bundestages, damit eben sofort man zum Bundesverfassungsgericht kommt und sofort sagen kann, bitte Bundesverfassungsgericht überprüfe. Hier ist ein Gesetz beschlossen worden, wo wir 25% des Deutschen Bundestages der Auffassung sind, das ist nicht in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz. Teilst du diese Auffassung oder nicht? So.
Aber teilen Sie diese Auffassung? Ist das Ihr Begehr oder sagt Ihr Herz Ihnen, das müssten wir eigentlich tun?
Mein Herz sagt, dass es wirklich nicht gut ist in unserer Demokratie, wenn eben so ein Missbrauch de facto mit dem Sondervermögen passiert. Weil, ich habe es ja schon gesagt, dieses Sondervermögen ist für zusätzliche Investitionen und Klimaschutz. Die haben wir auch bitter nötig. Wir haben bitter nötig, dass wir bessere Wachstumszahlen bekommen. Und wir haben auch bitter nötig, dass wir resilienter werden, was das Thema Abhängigkeit von fossiler Energie angeht. So, und beides passiert jetzt deutlich weniger, als wir es bräuchten. Und beides hat zur Konsequenz, dass wir tatsächlich dann, wie ja viele geunkt haben, einfach nur höhere Schulden haben und hinterher nicht wirklich besser dastehen. So, und deswegen finde ich, ist das nicht gut für die Demokratie. Deswegen sollte ein solches politisches Vorgehen gestoppt werden. Aber es gibt im Moment eben im Deutschen Bundestag, die Grünen haben keine 25%, wie Sie wissen. Wir Grünen haben auch zusammen mit der Linken keine 25%. Die AfD hat auch keine 25%, sodass es eben derzeit aus dem Deutschen Bundestag heraus nicht den schnellen Weg gibt zum Bundesverfassungsgericht.
Was ist mit den jungen Wilden bei der CDU, die neulich ja schon auch ganz in ihrem Sinne bei der Mütterrente ganz empfindlich waren? Sie erinnern diesen Parteitag der Jungen Union. Wären das Verbündete für Sie vielleicht?
Keine schlechte Idee. Das könnte man tatsächlich mal zumindest ansprechen. Können Sie auch mal ansprechen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich davon ausgehe, weil das einfach so ein eklatanter Verstoß ist, dass es Menschen geben wird, die vielleicht doch eine Verfassungsbeschwerde anstreben. Das dauert dann etwas länger, aber es ist wirklich so eklatant, wie diese Bundesregierung mit dem Sondervermögen unsere Zukunft verspielt, dass wirklich nicht so hingenommen werden sollte. Und es ist wirklich, also es tut in der Seele mir wirklich richtig weh, quasi körperlich weh, mitzusehen, wie hier die Zukunft verspielt wird und wie dann auch sozusagen all denen in die Hände gespielt wird, die diese Demokratie kaputt sehen wollen, ja, die einfach sozusagen sagen, die Demokratie, die bringt es nicht und die sich jetzt sozusagen bestätigt fühlen in dem allgemeinen Demokratie- und Politikverdruss. So.
Wie ist denn die Stimmung eigentlich im Haushaltsausschuss? Vor nicht allzu langer Zeit gab es ja so eine Art Korpsgeist unter den Haushaltspolitikern, dass es mit Recht und Ordnung und das ordentlich gerechnet, dass 1 und 1 eben nicht 5 ergibt, sondern 2. Gibt es diesen Korpsgeist in diesem Haushaltsausschuss noch oder würden Sie sagen, das funktioniert jetzt nach der normalen Sortierung der Parteien?
Es funktioniert deutlich stärker nach der Sortierung der Parteien, aber ich spüre doch langsam, dass sich auch in der Koalition breit macht, dass die Hoffnung, die sie hatten, dass man eben also ganz klassisch mit dem Geld ne, die Koalition zusammenhalten kann und dann Augen zu und durch, dass sie jetzt auch langsam feststellen, dass es offenbar nicht ganz so klappt. Wir hatten ein leichtes Aufflackern ja im Zusammenhang mit der Rentendebatte. Und leider ist es eben genauso bei der Haushaltsdebatte. Da dachte man im vergangenen Jahr, da hat man jetzt Ruhe mit der Grundgesetzänderung, ne? Und wir haben das Geld verteilt und die Kommunen haben Geld bekommen, Länder haben Geld bekommen, alle haben Geld bekommen und damit ist der Friede da. Aber das ist schlichtweg nicht so, weil wir eben jetzt gerade in dieser Zeit wieder feststellen, dass es wiederum hinten und vorne nicht reicht, weil sie dieses Geld eben konsumtiv verausgabt haben und nicht für das, was wir brauchen, eben für Zukunftsinvestitionen, um uns alle gemeinsam fit und unser Land resilient zu machen.
Ja, Frau Paus, dann bedanke ich mich für dieses Update am frühen Morgen, wünsche gutes Gelingen bei dieser Debatte, die ja in Wahrheit jetzt erst so richtig beginnt nach diesen beiden Gutachten. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Selbst hinter dem Vorhang der unverdienten Freundlichkeiten bleibt ein Kern von Zuschreibungen, der mich auch ein bisschen unruhig macht. Ich verstehe mich ja nicht als ein besonders affirmatives und staatstragendes Element.
Der Philosoph Jürgen Habermas hier im Jahr 1999 beim Entgegennehmen des Theodor-Heuss-Preises sah sich selbst also nicht als staatstragendes Element. Aber er hat das öffentliche Leben in Deutschland dennoch mitgeprägt, intellektuell im öffentlichen Diskurs allemal. Er war keiner, der still in seiner Studierstube saß. Auch darum hallt der Tod des Philosophen der Frankfurter Schule nach. Dieser Tage ist er mit 96 Jahren verstorben. Mein Kollege Dr. Nils Heisterhagen hat dazu Professor Nida Rümelin befragt, selbst Philosoph, Schriftsteller und zudem unser ehemaliger Kulturstaatsminister. Die beiden sprachen auch über die Vision von Habermas von Kommunikation im öffentlichen Diskurs. Hier ein kurzer Auszug des Gesprächs.
Habermas analysiert sehr sorgfältig, was das Besondere von, da gibt es berühmte Begriffe, die unterdessen in den Alltagssprachgebrauch übergegangen sind, herrschaftsfreien Kommunikation. Das Ideal der Kommunikation ist insofern herrschaftsfrei, als Kommunikation darin besteht, dass ich mich einlasse auf die Argumente der anderen Person. Und da gibt es eine schöne Formulierung, die ich auch oft aufgreife, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Bisschen paradox, ja, wie kann ein Zwang zwanglos sein? Naja, die Person, die sich überzeugen lässt, die hat ja selber ihre Gründe. Sie akzeptiert bestimmte Gründe. Es ist ihre Meinung, die sie dann hat. Sie wird nicht zu ihr gezwungen, aber sie wird dazu angeleitet durch den Austausch von Gründen. Und Habermas, kann man sagen, war ein Virtuose auch in öffentlichen Debatten, diese zwanglosen Zwang auszuüben.
Wenn Sie jetzt mal auf den aktuellen Status quo gucken in Deutschland, ist dieser zwanglose Zwang des besseren Argumentes noch in der Öffentlichkeit am Wirken oder ist er verloren gegangen? Und hat Habermas vielleicht auch über die Jahre zu sehr an diesen Idealvorstellungen festgehalten und hat die Entwicklung in der weltweiten Gesellschaft, liberalen Gesellschaften so nicht mehr mitvollzogen?
Ja, in der Tat, man liest so jetzt so Stimmen, die sagen, naja, das ist ein später Abschied von diesem bedeutenden Intellektuellen, aber eigentlich ist dieser Abschied schon vor Jahrzehnten eingeleitet worden in theoretischer Hinsicht. Das war eben bundesrepublikanische Gesellschaftstheorie, bundesrepublikanische Vorstellung von politischer Kommunikation, politischer Rationalität. Schon mit der Wiedervereinigung hat er gehadert, wenn man so will, auch gewisse Sorgen gesehen, dass dadurch ein neuer Nationalismus entsteht. Peter Glotz, erinnert man sich vielleicht nicht mehr, damals Generalsekretär der SPD, hat diese Sorgen geteilt. Die waren nicht überall einer Meinung, aber war auch der Meinung, naja, mit dem Verlagerung von Bonn nach Berlin, ein neuer deutscher Nationalismus, die Öffnung nach Osten wird uns den Nationalismus wieder zurückbringen. Das, was die Annäherung an den Westen über Frankreich und USA und England wird wieder kaputt gehen. Sie waren nicht in allem falsch in diesen Sorgen. Sowas hat sich tatsächlich gezeigt. Und jetzt mit dem Tod von Habermas können wir gewissermaßen, also ich karikiere jetzt, Abschied nehmen von einer Illusion, nämlich der Illusion vernunftgeleiteter Politik.
Das gesamte Gespräch zwischen Nils und Professor Nida Rümelin hören Pioneers jetzt schon auf thepioneer.de. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ein Gespräch, würde ich sagen, für alle, die begreifen wollen und kritisch nochmal eintauchen wollen in die doch erstaunliche Gedankenwelt dieses Jürgen Habermas. Lohnt sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle auf die große KI-Konferenz von Börsenstar Nvidia und zugeschaltet ist jetzt Anne Schwedt aus New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was ist das für eine Konferenz und was gab es da Interessantes zu hören für die Anleger?
Ja, die GTC ist sowas wie, kann man sagen, das Klassentreffen der KI-Branche. Nvidia selbst nennt sie den Super Bowl der künstlichen Intelligenz. Die findet in San Jose in Kalifornien statt und geht auch noch bis morgen. Bisher präsentierte Konzernchef Jensen Huang da zum Beispiel die nächste Generation von KI-Chips und Rechenzentren, zum Beispiel die neuen Vera Rubin-Plattformen, mit denen Nvidia ja seine führende Rolle beim Training und Betrieb großer KI-Modelle ausbauen will. Parallel dazu zeigen auch Partner wie zum Beispiel Microsoft, Meta oder Tesla, wie sie diese Technik in Rechenzentren, Autos oder Robotik einsetzen. Und Huang hat auch schon offen gesagt, dass er bis 2027 KI-Chip-Bestellungen in Billionenhöhe sieht. Für Anleger ist die Konferenz deshalb so wichtig, weil sie im Prinzip zwei Dinge liefert. Erstens einen Eindruck, wie groß der künftige Markt für KI-Hardware wirklich werden könnte und damit auch, ob die hohen Erwartungen an Nvidia und andere Chip-Aktien wie AMD, TSMC oder Broadcom gerechtfertigt sind. Und zweitens gibt es sehr konkrete Signale, welche Branchen und Kunden von Cloud-Anbietern bis zu Auto- und Robotaxi-Betreibern beim Ausbau von KI-Infrastruktur vorne weglaufen und wo also künftig besonders viel Geld in Chips und Rechenzentren fließen dürfte, Gabor.
Anno, dann schlägt ja der hohe Ölpreis auch zu, jetzt im Alltag der Amerikaner spürbar. Was sind die Preise derzeit an der Zapfsäule aktuell?
Ja, der Ölpreisschock kommt inzwischen sehr konkret hier an den Zapfsäulen an, besonders beim Diesel. In den USA hat der Durchschnittspreis für Diesel die Marke von $5 per Gallone überschritten. Also umgerechnet sind das etwa $1,33 pro Liter. Das ist rund ein Drittel mehr als vor Beginn der Iran-Luftangriffe und so hoch wie seit Ende 2022 nicht mehr. Für die Amerikaner spürbar ist es auch beim Benzin. Der normale Sprit kostet im Schnitt inzwischen etwa $3,79 pro Gallone, also $1 pro Liter umgerechnet. Das klingt zwar in Euro, also für deutsche Verhältnisse mit 87 Euro Cent pro Liter, zwar wirklich wenig, aber für die Amerikaner sind das rund 27% mehr seit Kriegsbeginn und damit ist das der höchste Stand auch seit Herbst 2023. Experten halten hier $4 im weiteren Verlauf auch für möglich, solange der Ölpreis hoch bleibt. Und der Hintergrund ist klar, durch die hohen Ölpreise, durch den Iran-Krieg steigen auch die Kosten für Raffinerien und Transport. Und solange kaum Tanker durch die Meerenge von Hormuz kommen, dürfte auch der Preisdruck an den Zapfsäulen hier anhalten.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die gute alte Schallplatte, die Vinylplatte, für einfach gar nicht tot zu kriegen ist. Ganz im Gegenteil. In den USA haben die Verkäufe von Vinylalben im vergangenen Jahr die Marke von $1 Milliarde geknackt. Zum ersten Mal seit 1983. Und wer dachte, die Platte starb spätestens mit Michael Jackson, der hat sich gewaltig geirrt. Der Vinylmarkt in Amerika wächst das 19. Jahr in Folge. Der warme Sound des Analogen, er begeistert immer noch und eben immer mehr. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Königin unter den Popstars Taylor Swift. Über 1 Million Exemplare gehen alleine auf ihr Konto. Mit ihrem jüngsten Album Life of a Showgirl hat die Sängerin tief in die Vertriebskiste gegriffen. Das Album ist nämlich in 34 verschiedenen Varianten erschienen, 8 davon für den Plattenspieler. Ein extra Song auf dem einen, unveröffentlichte Fotos auf dem anderen, ein exklusives Poster als Beilage beim nächsten. Wer alles will, muss alles kaufen. So kurbelt man den eigenen Vinylumsatz an. Es gab viel Kritik. Ist ja klar, Taylor Swift nehme die Fans aus wie Weihnachtsgänse, hieß es. Aber der Erfolg, der kommerzielle Erfolg, der gibt ihr recht. Zum Kauf gezwungen wird schließlich niemand. Aber auch wenn die Sängerin einen Rekord nach dem nächsten bricht, auf dem Schallplattenthron der Popgeschichte, da sitzen schon andere. Liebe kann man nicht kaufen, aber die Liebe zu den Beatles, die hat sich gut verkauft. Schätzungen nach haben die Pilzköpfe mehr als 380 Millionen physische Tonträger an den Mann und an die Frau gebracht. Der Großteil davon Schallplatten. Damit liegen die Beatles auf Platz 1, noch vor Michael Jackson und vor Elvis Presley. Die Zauberformel für die besten Plattenverkäufe lautet also: All you need is love. Ich wünsche Ihnen einen liebevollen Start in diesen neuen Tag. Morgen früh hören wir uns wieder und bis dahin bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Love is all you need.